Lieber Herr, wir bitten dich, bewege du uns durch dein Wort. Amen. Karfreitag, das ist so ein Spezialtag, habe ich mir gedacht. Wir tun uns eigentlich sehr schwer mit diesem Tag. Unsere Gesellschaft sowieso, aber selbst als überzeugte Christen haben wir so unsere Schwierigkeiten mit diesem Tag. Vor allem die Sache mit der Sünde, dem Blut, dem Sündopfer, das macht vielen Probleme. Was soll eigentlich so ein Opfer? Was soll es bewirken oder was soll es beweisen? Ich habe gelesen in einer Orientierungshilfe der evangelischen Kirche zum Abendmahl, und da klingt das relativ ratlos. Vor allem die Angemessenheit der Rede vom Opfer- und Sühnetod Christi ist seit längerem heftig umstritten. Also ihr müsst wissen, hier wird auch wirklich theologisch gerade gekämpft und man würde das am liebsten loswerden, die ganze Sache mit diesem Sühnetod. Das schmeckt auch vielen Theologen nicht mehr. Ich zitiere weiter, die Rede davon, dass Jesus Christus sein Leben am Kreuz für die vielen geopfert hat und dieses Opfer den Menschen Versöhnung mit Gott brachte, wird von vielen kaum mehr verstanden. Texte wie Lieder, wir haben gerade welche davon gesungen, die diese Vorstellung enthalten oder von denen vermutet wird, dass sie diese Vorstellung enthalten, werden abgelehnt. Tja, es ist wirklich so, wenn es ums Kreuz geht, dann sind wir mit unserem Vorstellungsvermögen schnell am Ende. Da kommen wirklich auch schwierige Fragen auf, Fragen, die können quälen, die können verunsichern und sie können uns auch sprachlos machen. Prüft euch mal selbst, wenn ihr mit anderen Menschen über euren Glauben ins Gespräch kommt, wie schwer es euch fällt, über die Tatsache des Opfers Jesu am Kreuz zu reden und das irgendwie auch anschaulich zu erklären. Und viele versuchen dann irgendwie, das zurechtzustricken. Auch Theologen machen das ja sehr gerne. Ich gehöre auch dazu und bin da gefährdet. Wir passen die Bibel an, wir deuten sie um und wir schneidern sie so lange zurecht, bis alles zu uns und unserer Vorstellung passt. Aber darum geht es genau nicht und schon gar nicht an Karfreitag. Gott muss nicht zu uns passen, wir müssen zu Gott passen. Und dazu brauchen wir das Kreuz. Das Kreuz bleibt aber inhaltlich anstößig, und zwar sowohl für logische Denker als auch für Leute, die eher so ein bisschen emotional drauf sind. Soll man überhaupt seinen Kindern noch davon erzählen? Muss eine der brutalsten Hinrichtungsformen ausgerechnet der Anlass für einen besonderen Feiertag sein? Es gibt ja Pädagogen, die plädieren dafür, biblische Geschichten nicht mehr im Kindergarten zu erzählen. Die sind einfach zu brutal. Die sind zu blutig. Vor allem die Geschichte vom Kreuz. Und als Kind mag der ein oder andere gebetet haben, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Aber mein Herz mach rein durch dein Blut, das ist nicht jugendfrei. Mit Blut verbinden wir doch Krieg, Terror, Tod. Und wir sprechen auch davon, dass jemand sich mit Blut besudelt hat oder dass Blut an seinen Händen klebt, wenn zum Beispiel jemand ein Mörder ist. Blut will man doch abwaschen. Das will man loswerden. Wie kann Blut da reinmachen? Wie kann es sogar von Schuld befreien? Persönlich habe ich echt den Eindruck, es war selten so schwer, vom Kreuz zu reden, als in der heutigen Zeit, die sehr stark auch vom Rationalen geprägt ist. Testfrage: Wann habt ihr zuletzt in eurer Familie oder im Freundeskreis über das Opfer Jesu gesprochen und was da eigentlich passiert ist und was euch das persönlich bedeutet? Ich habe mir die Frage auch selbst gestellt und bin so erschrocken, dass ich sofort ein Gespräch mit meiner Tochter angefangen habe. Und wir haben auch im Kollegenkreis über dieses Thema die letzte Zeit häufiger gesprochen und sind erschrocken, wie wenig wir da eigentlich durchblicken. Und doch ist es so, im Kreuz und nicht nur im Fisch steckt der Kern unseres christlichen Glaubens. Johannes bringt in seinem ersten Brief das alles sehr konzentriert auf den Punkt, und wir kommen heute auch beim Abendmahl noch drauf zu sprechen. In Kapitel 1, Vers 7, ich hole aber ein bisschen weiter aus, ab Vers 5 bis 9, da schreibt er: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und die feiern wir ja übrigens auch besonders intensiv nachher im Abendmahl, wenn wir also sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Das ist der Stolperstein im Text. Blut macht rein, Stolperstein, das reimt sich sogar. Das ist aber auch genau die schwierige Frage. Es ist einerseits so klar und doch so schwer zu begreifen. So schwer, dass Paulus davon schreibt, dass es den Griechen eine Torheit ist und den Juden ein Ärgernis. Und wir Deutschen sind vielleicht eher so die Römer, denen war das irgendwie ziemlich gleichgültig. Was soll man damit anfangen? Vielleicht trauen wir uns nicht mehr, Fragen zu stellen, weil wir ja schon so viele Jahre christliche Erfahrung haben. Wir haben schon vieles gehört dazu und denken, da darf man doch jetzt eigentlich nicht mehr grundsätzlich nachfragen. Aber es gibt Fragen, die lassen mich so schnell nicht los. Jesus wird zu Unrecht verurteilt. Das ist Fakt bei diesem Geschehen, was wir auch eben in diesem sehr eindrücklichen Text aus dem Johannesevangelium gehört haben. Jesus wird zu einem grausamen Tod verurteilt. Wie soll daraus Gerechtigkeit werden? Muss Gott unschuldiges Blut sehen, um vergeben zu können? Das sind ehrliche Fragen. Braucht er sogar ein Menschenopfer? Das ist ihm doch ein Gräuel. Und Jesus, als was oder wer stirbt er am Kreuz? Stirbt er als Mensch? Stirbt er als Gott? Wenn er als Mensch stirbt, ist das nicht ein Menschenopfer? Und kann es überhaupt gerecht sein, wenn ein Unschuldiger stellvertretend als Schuldiger bestraft wird? Das ist eine juristische Ungeheuerlichkeit. Wenn Gott uns mit sich versöhnen will, reicht da nicht eigentlich Buße und Umkehr ohne das Kreuz? Also ich denke immer, ja, also wenn ich Gott wäre, ja, Entschuldigung, dieser Gedanke ist ein bisschen abwegig, aber dann sage ich mir doch, Mensch, jetzt kriegen die es Jahrtausende lang nicht auf die Reihe mit ihrer Sünde, mit ihrem Gehorsam. Das Projekt ist gescheitert, also entschließe ich mich einfach ich bin einfach barmherzig und sage, komm, Schwamm drüber, ihr kriegt es nicht besser auf die Reihe, ich vergebe euch allen. Wäre das nicht viel einfacher? Und dann, wo ist Gott, als sein Sohn am Kreuz stirbt und dazu auch noch verspottet wird? Hier ist doch eigentlich eine Maximaldistanz zwischen Vater und Sohn, als Jesus am Kreuz hängt. Gott ist so nah und doch so fern. Wie kann Gott, der höchste Richter, die Hinrichtung eines absolut Unschuldigen als ihm gefälliges Opfer bezeichnen? Paulus spricht in Epheser 5, Vers 2 sogar davon, dass es ein Opfer ist, Gott zu einem lieblichen Geruch. Was ist lieblich daran, wenn sein Sohn am Kreuz zu Tode gequält wird? Als Vater oder Mutter kann man das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie eng Vater und Sohn miteinander in Liebe verbunden sind. Der vor wenigen Jahren verstorbene Rolf Schäffbuch, Einer der wichtigsten Stimmen im jüngsten Pietismus schreibt in einem seiner vielen Bücher zu diesem Thema: Offensichtlich liegt es im Wesen des von Gott gewählten Heilsweges, dass das normalerweise bei Menschen befremdetes Kopfschütteln auslöst. Wer jedoch so tut, als sei das erst für das moderne Empfinden und für das heutige Denken unannehmbar, der kommt zu spät. Denn noch nie, gar nie gab es eine vernünftige Erklärung für das von Gott gewollte Leiden von Jesus. Im Gegenteil. Puh, ein ganz schön heftiger Satz von einem Theologen, den ich sehr persönlich geschätzt habe. Er war auch Mitglied in unserer Gemeinde in Korntal. Wie gehe ich mit solchen Fragen um? Rolf Schäffbuch war da sehr ehrlich und mir ein Vorbild. Aber sieh mal solche Fragen grundsätzlich so: Solange sie dich nicht loslassen, lassen sie dich auch nicht von Jesus los. Das ist das Gute daran. Fragen sind ein gutes Zeichen. Wer fragt, hat Interesse. Und Interesse ist ein Ausdruck von Liebe. Und es sind ja auch Fragen, die wir uns stellen, weil Gott sie selbst provoziert durch sein Wort. Und deswegen möchte ich einige Antworten zu Karfreitag und dem Opfer von Jesus anhand von drei Gegensatzpaaren versuchen. Die Sache ist knifflig. Und wir müssen großes Verständnis für das Unverständnis nichtchristlicher Leute haben, aber auch von Christen. Und viel Geduld, Geduld auch mit mir selbst. Und es hilft wirklich manchmal bei so widersprüchlichen und unverständlichen Dingen, die Gegensätze nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zu sehen. So ist es ganz nebenbei ja auch in der Ehe. Es gibt ja den schönen Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Ich zweifle da etwas daran. Ich würde sagen, das stimmt nur, Gegensätze ziehen sich an, wenn sie sich in Liebe ergänzen wollen. Dann trifft dieser Satz zu, aber nicht grundsätzlich. Und wenn sich Gegensätze im Wort Gottes auftun, dann ist es die Liebe zu Gott und zu seinem Wort. Das ist der ganz entscheidende Schlüssel zum Verständnis, zumindest zum richtigen oder besseren Verständnis. Wer liebt, der geht ganz anders an diese schwierigen Fragen heran, in einer Beziehung unter Menschen genauso wie in der Beziehung zu Gott. Ich komme zu einem ersten Gegensatz, der sich beim Karfreitagsgeschehen auftut: Trauer und Freude. Darf ich an Karfreitag eine Geburtstagsparty feiern? Vielleicht hat ja jemand heute Geburtstag. Ich glaube, es ist sogar jemand da. Darf ich öffentlich fröhlich sein oder muss ich ein trauriges Gesicht aufsetzen? Muss ich vielleicht die Ostereier heimlich färben oder zumindest bis zum emotional weniger bedenklichen Kar-Samstag warten? An Karfreitag ist man doch zu Recht traurig, oder? Der Tod eines Menschen, der Tod von Jesus, muss doch bedauert werden. Ja, das stimmt. Das stimmt aber auch nur, wenn ich das Leid von Jesus in den Blick nehme und den Ausgang des Geschehens ausblende. Aber schließlich steht auch auf der offiziellen Internetseite der Evangelischen Kirche für Deutschland, die Gottesdienste, die an diesem Tag gefeiert werden, stehen ganz im Zeichen der Trauer. Welche Trauer, habe ich mich gefragt. Um wen oder was geht es bei dieser Trauer? Vor etlichen Jahren war ich mit Claudia in der Toskana unterwegs. Und wir haben auch Florenz besucht, diese fantastische Stadt. Vielleicht war da jemand schon mal von euch und wenn nicht, dann muss man das irgendwann mal nachholen, wenn es geht. Naja, und da gibt es diese Galerie der Künstler in den sogenannten Uffizien. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Kunstbanause. Ja, ich habe letztlich ratlos vor einem orangen Bild gestanden. Es war einfach nur orange in der Staatsgalerie in Stuttgart. Und ich habe mich gefragt, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ich bin bis heute nicht drauf gekommen. Okay, bei den Uffizien war eine Riesenschlange, da haben wir beschlossen, wir gehen zum Palazzo Pitti. Das ist ebenfalls eine riesige Gemäldesammlung. Und da sind wir dann durch, es erschlägt dich. Ja, es ist Wahnsinn. Also ein wahnsinniges Bild am anderen und man denkt, ich will hier nur noch raus, ja. Raus an die frische Luft. Ich will Natur sehen oder irgendwas anderes, aber kein Bild mehr. Und auf dem Weg nach draußen, da trifft es uns fast wie ein Schlag. Ein riesiges Bild. Ich habe es mal mitgebracht, wir können es mal einblenden, da ist es schon. Ein riesiges Bild, Ecce Homo von Antonio Ciseri. Das Bild ist 3,80 Meter breit und 2,92 Meter hoch. Und da steht man davor wie angewurzelt. Das Gemälde zeigt die Verurteilung Jesu durch Pilatus. Wer eben zugehört hat bei der Schriftlesung, entdeckt in diesem Bild einige der erwähnten Details. Aber was an diesem Bild wirklich besonders ist, das ist die total außergewöhnliche Perspektive. Normalerweise wird diese Szene immer von vorne gezeigt oder dass man die Gesichter sieht, aber hier ist man sozusagen der Voyeur im Hintergrund. Ja, man spickelt so ein bisschen rein in die Szene als Betrachter und man kommt sich vor, als hätte man sich irgendwie so von hinten an Jesus rangeschlichen. Und da steht er nun, Jesus, nicht einmal im Mittelpunkt des Bildes, passiv etwas zum Rand gerückt. Und der Blick fällt zunächst mal auf Pilatus. Man hört ihn geradezu rufen, seht, welch ein Mensch. Ja, das, ich finde, er hat das wirklich gut getroffen hier. Und Jesus denkt, mein Leben werde ich für euch geben. Ihr versteht es nur gar nicht, ihr versteht überhaupt nichts. Ich bin als Betrachter vom Maler ins Bild mit einbezogen und ich sehe mich hier um Jesus herumstehen mit den anderen, sozusagen Jesus ist umringt von Sündern und jeder trägt mehr oder weniger mit dazu bei, dass Jesus am Kreuz sterben muss. Alle zusammen beschreiben ein Riesendilemma, das Dilemma der Menschheit. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht, gerecht zu sein. Wir schaffen den Weltfrieden nicht. Wir schaffen nicht mal den Hunger aus der Welt. Wir schaffen die Versöhnung mit dem anderen nicht. Und wir schaffen es nicht, Gott gerecht zu werden. Wir schaffen es nicht, so zu leben, wie er sich sein Geschöpf den Menschen vorgestellt hat. Und ich schaffe das alles genauso wenig. Plötzlich habe ich hier das Gefühl, ich stehe mitten im Bild mit den anderen um Jesus herum. Und ich muss mich fragen, habe ich etwa keine Schuld an dem, was da jetzt gleich passiert? Doch. Johannes schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und da kommt mir als Betrachter der Gedanke, ich sollte an Karfreitag eigentlich gar nicht um Jesus trauern, ich sollte um mich trauern. Um meinen Zustand. Ich bin eigentlich die traurigste Gestalt in diesem Bild. Ich bin nicht besser wie die Menge, ich bin nicht besser wie die Soldaten und die Helfer, nicht mal besser wie die Schriftgelehrten, nicht besser wie Pilatus, dem sein eigenes Ansehen und die Karriere wichtiger ist als Gerechtigkeit im Endeffekt. Übrigens sagt Jesus zu den Frauen, die ihn begleiten auf seinem Weg nach Golgatha, kurze Zeit später, weint nicht über mich, weint über euch selbst. Und deswegen, wenn ich an Karfreitag traurig bin, und das sollte ich ja nicht nur an Karfreitag sein, dann über mich und über meine Unfähigkeit, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wegen mir war das Drama damals nötig. Und dann gilt auch für mich, Jesus hat sein ganzes Leben bis in den Tod für mich als Sünder gegeben. Sein Blut ist sein Leben. Das gibt er, um mir als gerecht vor Gott dieses Leben anrechnen zu lassen. Sein Leben steht für meins, weil meins ist ungerecht und seins ist gerecht. Da findet ein Austausch statt. Sozusagen eine Bluttransfusion, ja. Das Leben von Jesus wird mir angerechnet und damit darf ich jetzt vor Gott treten. Und das macht mich rein von Sünde und Ungerechtigkeit. Übrigens, Petrus schreibt nichts anderes dazu. Er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21, Er, der keine Sünde getan hat, hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Deswegen muss ich einerseits wegen meiner Schuld betroffen sein, aber andererseits kann ich mich gleichzeitig freuen, dass Jesus mir diese Schuldenlast abgenommen hat. Er hat sich selbst zum Opfer gemacht, freiwillig für mich. Und da kommt ein zweiter Gegensatz in diesem Bild zum Ausdruck. Ich habe es mal überschrieben als Opfer und Herr der Lage. Jesus steht vor Pilatus juristisch gesehen definitiv ohne Schuld. Er ist umringt von Sündern und der genervte Pilatus steht in der Mitte. Also der wirkt richtig so, ja. Was wollt ihr eigentlich? Ja, der Mann ist unschuldig. Was wollt ihr? Ja, ihr macht doch nur unnötigen Stress. Und dann kam auch noch seine Frau, die hat ihm noch ausrichten lassen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum und seinetwillen. Und ihr seht auf diesem Bild, wie die Frau hier nach rechts aus dem Bild rausläuft, sichtlich enttäuscht, wendet sie sich ab und das Fehlurteil ihres Mannes nimmt seinen Lauf. Jesus ist Opfer der fehlerhaften Justiz, das Opfer arroganter Schriftgelehrter und Neider, das Opfer eines Römers, der seinen Job nicht gefährden will. Und vor allem das Opfer des Hasses der Menge, die ihm entgegenschlägt. Aber Jesus als Opfer hat eine göttliche Qualität. Er bringt mit seinem Weg ans Kreuz Gottes Plan auf den Punkt und zur Erfüllung. Und er weiß das. Johannes berichtet im Verlauf des Abendmahls, in Johannes 13 steht das, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Und irgendwie drückt dieses Bild von Ciceri diesen Gegensatz richtig gut aus. Das Opfer ist Herr der Lage. Jesus ist überhaupt nicht das Opfer tragischer Umstände. Ja, er ist nicht irgendwie jetzt da in ungünstige Verkettungen reingeraten und jetzt nutzt Gott das irgendwie zum Sündopfer. Nein, er steht als eigentlicher Herr der Lage neben Pilatus mit Folterkrone und Purpurmantel. Er wird verspottet und er trägt das alles mit ungeheurer Würde. Und dafür zollt ihm sogar Pilatus Respekt. Er sagt, seht, welch ein Mensch. Hier steht er vor den Volksverhetzern, hier steht er vor der manipulierten Menge und auch vor mir. Und er ist bereit für verschiedene Dinge. Er ist bereit, das Unverständnis und die Verleumdung der Menschen auszuhalten. Er ist bereit, bis an den Tiefpunkt menschlicher Existenz zu gehen. Er ist Gott und wurde Mensch und geht als Mensch jetzt bis zum absoluten Tiefpunkt, bis in den Tod. Und zwar aus dem Grund, um uns dort herauszuholen. Er ist bereit, seine Feinde zu retten, die gröhlende Menge, die vor ihm steht. Die liebt er und will sie retten. Und er ist bereit, mit seinem Leben zu zahlen, was ihm die Menschen wert sind. Er ist bereit, sterbend in die Hände des Vaters zu fallen. Und da ist mir nochmal in Erinnerung gekommen, wie war das, als der Teufel Jesus versucht hatte. Er hat ihn auf die Tempelzinne gestellt und gesagt, stürz dich hinab, Gott wird dich bewahren. Was er hier macht, das ist der wirkliche Absturz. Das ist das, was der Teufel vorwegnehmen wollte. Hier lässt sich Jesus fallen und ist völlig angewiesen auf das, was sein Vater ihm zugesagt hat. Wenn Pilatus das auch alles hier nicht begreift, schwingt doch in seinen Worten, seht welch ein Mensch, eine gewisse Hochachtung mit. Und im Übrigen hat er ja auch noch die Unschuldsurkunde von Herodes Antipas zusätzlich gekriegt. Ja. Der hat auch keine Schuld an ihm gefunden. Und trotzdem fehlt Pilatus der entscheidende Mut zum gerechten Urteil. Er checkt nicht wirklich, wer da vor ihm steht. Und deshalb fällt er in seine üblichen Verhaltensmuster. Ja, er ist Politiker, ich kann das sehr gut nachempfinden. Ja. Er muss da irgendwie raus aus dieser dummen Lage. Ja. Gerechtigkeit ist gefordert. Ja gut, jetzt nervt auch noch die Frau und will ihn davon abhalten. Es ist nicht immer schlecht, wenn die Frauen nerven, ja, sie haben leider, oder ja, leider ist es schlecht, wenn man dann nicht auf ihren Rat hört, so wie er. Die Frau hat wirklich recht und Pilatus sagt, darum geht es jetzt nicht, ich muss hier gut rauskommen. Ja. Er gibt den jüdischen Schriftgelehrten und der aufgewiegelten Menge nach, die scheint zu rufen, wir sind das Volk. Das bedeutet noch lange keine Garantie für Gerechtigkeit. Wenn sich die Volksmenge einig ist, dann heißt es noch nicht, dass die Recht haben. Das Volk krölt, lass Barabbas frei und kreuzige Jesus. Und Pilatus denkt, was soll's, ja, ein Jude weniger. Bevor ich meine politische Karriere gefährde und hier ein Volksaufstand passiert, richte mal den eben hin, dann sind sie zufrieden und gut ist. Und weder Pilatus noch die Menge ahnt, Gott dreht genau in diesem Moment den Spieß um. Er dreht den Spieß der Ungerechtigkeit um und macht aus dem Opfer der schmutzigen Justiz Sünde und eine von Sünde und Tod befreiende Tatsache. Eigentlich potenziell für die ganze Menschheit. Aus Tod und Verderben wird Rettung und Leben. Und dieser unfassbare Schritt ist schon längst mit dem Vater abgesprochen. Er ist Höhepunkt der Liebe Gottes, der bereit ist, für die Menschen bis in den Tod zu gehen. Blickt mal jetzt mal von der Auferstehung zurück auf den Moment, als Jesus vor Pilatus steht, kommt einem unweigerlich die alte Erkenntnis von Josef in den Sinn, nachdem ihn seine Brüder ins ägyptische Jenseits schicken wollten. Da sagt er nämlich, als er ihnen wieder begegnet, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und genau das macht Gott, er dreht den Spieß um und keiner merkt es. Genau deshalb bleibt Jesus als Opfer gleichzeitig Herr der Lage. Seht, welch ein Mensch. Ein dritter Gegensatz. Todesurteil und Lebensspende. Das hat auch mit dem zweiten Punkt zu tun. So entsetzlich das Sterben Jesu am Kreuz ist, es sind nicht die Verkläger, es ist nicht Pilatus, es sind nicht die Henker und es ist vor allem nicht der Tod, der das letzte Wort hat. Karfreitag bedeutet zwar Tag des Kummers, aber er ist unlöslich mit dem Tag der Auferstehung verknüpft. Das ist ein Gesamtpaket. Das ist eine Einheit, die Einheit im Rettungsplan Gottes. Deswegen dürfen wir eigentlich nicht Karfreitag und Ostern künstlich auseinandernehmen und sagen, hier sind wir traurig und da freuen wir uns. Sondern das gehört total zusammen. Und dieser Rettungsplan heißt, Johannes 1, Vers 7 wieder, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und vielleicht hilft es auch als Antwort auf die anfangs gestellten Fragen, wenn man dann verschiedene Aspekte des Opfers Jesu, was er am Kreuz bringt, voneinander unterscheidet, obwohl sie auch wie Karfreitag und Ostern zusammengehören. Das Opfer zeigt nämlich, wie schwer die Sünde wiegt. Und welche Strafe wir verdient hätten. Und das Sühnopfer kommt ja vom Alten Testament. Wir müssen die ganze Geschichte sowieso vom Alten Testament her auch verstehen. Allein dafür müsste man zwei Predigten halten. Aber das ist ganz wichtig. Das Sühnopfer war auch im Alten Testament schon eine Gabe Gottes. Das ist mir aufgefallen, als ich den Vers in 3. Mose 17, Vers 11 gelesen habe. Da sagt Gott, ich habe es euch, das Blut, das Opferblut, für den Altar gegeben, damit ihr entsühnt werdet. Ich habe euch das Opferblut gegeben. Gott gibt die Möglichkeit, sich wieder mit ihm zu versöhnen. Und es ist nicht der Mensch, der ein großes Opfer bringt, und dann Gott irgendwie zufriedenstellt, sondern Gott sieht, dass der Mensch das gar nicht kann und gibt ihm eine Möglichkeit, mit seiner Schuld wieder vor Gott zu treten und gereinigt zu werden. Und das wird hier im umfassenden Sinne auf Golgatha durch Jesus aufgegriffen und gelöst. Paulus schreibt im Römerbrief, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er Sünden vergibt. Und Hans-Joachim Eckstein stellt einmal fest in einem Interview, Christus musste nicht sterben, weil Gott ein Problem hatte, sondern weil wir als Menschen ein Problem haben, nämlich unsere Trennung von Gott. Und dann kommt neben diesem Sühnopfer auch noch der Aspekt des Passahlamms dazu. Das ist dieser Stellvertretungscharakter. Das Passahlamm ist ein stellvertretendes Opfer und das unterstreicht unsere Hilflosigkeit und unsere Schutzbedürftigkeit vor dem Todesurteil Gottes, das er eigentlich an uns vollstrecken müsste. Und Paulus schreibt hier auch wieder etwas dazu im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. All das kommt hier am Kreuz zusammen. Es ist eine komplexe Erfüllung vieler Forderungen Gottes an uns Menschen, die wir nicht leisten können. Und deswegen ist Jesu Opfer im Endeffekt ein riesiges Geschenk an uns. Und darüber darf ich mich an Karfreitag freuen. Er schenkt mir sein Leben, mit dem komme ich schadlos durch Gottes Gericht. Und nur wer dieses Geschenk achtet und annimmt, der wird mit viel tieferem Sinn sagen können, seht, welch ein Mensch und welch ein Gott. Dass Jesus gleichzeitig als Mensch und Gott vor Pilatus und vor mir steht, das muss mir an Karfreitag auch nochmal sehr klar werden. Das ist die andere Seite der Medaille. Die Menschenmenge hat davon keinen Schimmer und es begreift hier auf diesem Bild wahrscheinlich niemand, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, obwohl hier ein Todesurteil ausgesprochen wird. Denn Jesus hat auch das vorher gewusst und auch gesagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Oder als er sogar noch schon am Kreuz hängt und der gekreuzigte Übeltäter zu ihm spricht, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, da sagt Jesus verblutend am Kreuz, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Jesus sieht, wie die Sache ausgeht. Er weiß, dass er der Sieger ist, trotz Kreuz. Und genauso kommt es. Und da noch zum Schluss eine Beobachtung, was Jesus am Kreuz sagt, sind ja zwei ganz bekannte Sätze. Der eine heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die große Klage der Gottverlassenheit. Und davon berichtet sowohl Matthäus als auch andere Evangelisten. Aber wenn man mal schaut, wo dieser Satz herkommt, der kommt aus Psalm 22, das ist der Anfang des Psalms. Lest mal diesen Psalm, vielleicht heute an Karfreitag, heute Abend in der Familie mal zusammen durch und lest ihn mal wirklich bis zu Ende. Und da erlebt ihr eine Überraschung. Am Ende steht da nämlich, er hat es vollbracht. Und Jesus sagt, es ist vollbracht am Kreuz. Das ist sicherlich kein Zufall. Ich bin mir sicher, dass Jesus diesen ganzen Psalm vor Augen hat. Vielleicht hat er ihn sogar komplett am Kreuz gebetet, geschrien vor Schmerz. Aber dieser Psalm ist ein Siegespsalm. Der fängt mit der Klage an der Gottverlassenheit, aber er endet mit der Tatsache, dass Gott der Herr der Lage ist und es vollbracht hat. Und das ist mir ein großer Trost, denn wenn ich an das eigene Sterben denke und viele von euch sind vielleicht auch mit diesem Thema mehr beschäftigt, als einem lieb ist, dann sind diese letzten Worte Jesu am Kreuz eine gewaltige Perspektive. Denn sie erleichtern den Weg nach drüben. Also wenn ich mir vor Augen führe, was Jesus hier in seinen letzten Minuten erlebt, sowas Ähnliches natürlich in einer kleineren Dimension steht uns auch bevor, wenn wir sterben müssen. Und wenn ich dann weiß, wenn ich mich dann an Psalm 22 erinnere und was Jesus betet am Kreuz, ist das ein riesiger Trost. Ich darf klagen, wo bist du, Gott? Ja, hast du mich verlassen? Ich spüre nichts von deiner Kraft. Und in der letzten Stunde, wenn man die bewusst erlebt, muss man nicht unbedingt den starken Mann markieren. Das gelingt nicht. Ich kenne viele, denen das nicht gelungen ist, die vorher gedacht haben, wenn sie nur an Jesus denken, dann wird das schon. Ja, aber der letzte Moment kann auch für Christen sehr schlimm sein. Und wenn ich dann weiß, er hat es vollbracht für mich, dann kann ich mich hier fallen lassen, völlig fallen lassen. Ich kann auch schreien und jammern, aber Jesus fängt mich auf. Und das ist es genau, weil Jesus freiwillig diesen Tiefpunkt des Todes erlitten hat, dann zeigt er mir genau darin, dass er mich da rausholen kann, dass es weitergeht, dass ich auferstehen darf. Und so sicher wie der Übeltäter mit ihm im Paradies sein wird, so sicher werde ich, wenn ich an Jesus glaube, durch den Tod hindurchgehen, mit ihm ins Leben. Matthäus sagt ja dann noch, dass der Tempelvorhang zerriss in dem Moment, wo Jesus zum letzten Mal schrie. Und wenn ich hier Johannes und Matthäus zusammennehme, dann sind die beiden nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie ergänzen sich. Und dieser letzte Schrei ist dieses: Es ist vollbracht. Und dann reißt der Tempelvorhang als Wunderzeichen Gottes und Bestätigung, dass Gott dieses Opfer annimmt. Es ist der Respekt des Vaters vor dem Opfer des Sohnes, was hier besiegelt wird. Und der Weg ist frei ins Allerheiligste für die, die sich auf dieses Blut, auf dieses Opfer Jesu verlassen. Wer das glaubt, ist frei von Schuld. Er hat das Leben. Deshalb seht, welch ein Einsatz, welch ein Mensch und welch ein Gott. Amen.